Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, zum letzten Mal in dieser Runde, in diesem Semester. Letzte Woche hat Jörg mit Ihnen dieses Kapitel 8 angefangen, was wir heute hoffentlich recht zügig abschließen werden. Es ging um den Kanal, also um die Art und Weise, wie Prozesse miteinander kommunizieren können. Und das Kanalkonzept ist ein relativ allgemeines, grundlegendes, was sehr viele Parametrisierungen ermöglicht, besteht im Wesentlichen aus den Operationen Send und Receive. Und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man solche Nachrichten übermittelt, ob man die Nachricht zwischenpuffert an dem Kanal oder ob sie im Adressraum des Senders verbleibt, um dann direkt daraus abgeholt zu werden. Und das bedeutet eben unterschiedliche Anzahlen von Kopiervorgängen, die nötig sind. Entweder zwei Kopiervorgänge bei Wertübergabe, ein Kopiervorgang bei Referenzübergabe oder bei direkter Einblendung über die MMU in den Adressraum, dann überhaupt kein Kopiervorgang. Zweite Gestaltungsparameter ist die Art und Weise, wie Sender und Empfänger sich synchronisieren. Wenn sie gar nichts tun, dann sprechen wir von asynchronem Senden, asynchronem Empfangen. Dann hat den Nachteil, dass der Empfänger dann nicht weiß, ob und wann eine Nachricht eingetroffen ist. Deswegen macht man es häufig so, dass zumindest das Empfangen synchron ist. Was dann bedeutet, bei einem synchronen Empfangen, dass der Empfänger blockiert wird, so lange, bis die Nachricht eingetroffen ist. Weitere Varianten sind das versuchende Empfangen oder das umlenkende Empfangen. Eine weitere Möglichkeit, den Kanal unterschiedlich zu gestalten, ist die Kapazität. Entweder er ist unbegrenzt oder er kann nur eine Nachricht speichern oder eine begrenzte Anzahl von Nachrichten speichern, was dann auch gewisse Konsequenzen hat für die Implementierung. Dann gibt es den Aspekt der physischen Zuordnung, ob also das Kanalobjekt sozusagen freischwebend zwischen Sender und Empfängern irgendwo ein Eigenleben führt oder ob es entweder dem Sender oder dem Empfänger fest zugeordnet ist. Und die übliche Lösung in den meisten Betriebssystemen ist, dass man so einen Kanal dem Empfänger fest zuordnet. Und da nennt man es auch eine Mailbox üblicherweise, genauso wie Sie eben auch einen Briefkasten haben, an dem sich alle Post sammelt, die Sie empfangen wollen. Genauso wie bei der Signalisierung am Anfang der Vorlesung gibt es auch hier die Möglichkeit, mit einer Nachricht gleich eine ganze Gruppe zu erreichen. Das ist dann die Gruppenkommunikation, Multicast oder Broadcast genannt. Und es gibt auch in der Gegenrichtung die Möglichkeit, von vielen Empfängern gleichzeitig zu empfangen. Dann wird im Kanal eine Zusammenfassung aller Nachrichten durchgeführt und dann lediglich eine Nachricht ausgeliefert an den Empfänger. Diese Kommunikationsmöglichkeiten können jetzt genutzt werden, um komplexe Systeme aufzubauen. Und die Art und Weise, wie innerhalb eines Betriebssystems kommuniziert wird zwischen den verschiedenen Komponenten, ist üblicherweise auch diese Client-Server-Struktur, die natürlich auch im verteilten Fall, also wenn wir es mit verteilten Betriebssystemen zu tun haben, angewendet wird. Was bedeutet, dass die ganze Funktionalität eines Betriebssystems oder eines Programmsystems runtergebrochen wird in einzelne Komponenten, in einzelne Funktionseinheiten und die werden realisiert als ein zyklischer Server. Das heißt, ein Server, der auf Anfrage eine bestimmte Funktion, eine bestimmte Operation durchführt und dann gegebenenfalls ein Ergebnis oder wenigstens eine Quittung zurückliefert. Sodass also in einem Betriebssystem wir ganz viele Server haben, Hauptspeicherverwaltung oder sonst irgendetwas, die für eine ganz bestimmte Funktion stehen und über solche Nachrichten beauftragt werden müssen. Um möglichst viel an Performance aus diesen Strukturen herauszuholen, muss man versuchen, dass Client und Server möglichst parallel zueinander arbeiten können. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn wir auch mehrere Prozessoren auf unserem Rechner haben, was ja inzwischen eher der Standardfall ist. Und dazu haben wir dann die Möglichkeit kennengelernt, Sende- und Empfangsoperationen so weit auseinanderdriften zu lassen, dass eine Parallelarbeit, also dass das Senden so früh wie möglich stattfindet und das Empfangen so spät wie möglich stattfindet, dass also eine echte Parallelität zwischen Client und Server erreicht wird. Dieses Driften der S- und E-Operationen hat Jörg, wie er mir sagte, mit Ihnen besprochen, ist das richtig? Ja, kann ich also da jetzt aufsetzen oder soll ich das nochmal wiederholen? Nochmal wiederholen? Okay. Gut, bevor wir das tun, habe ich aber noch was anderes mit Ihnen zu besprechen. Und zwar liegen uns inzwischen die Ergebnisse dieser Lehrevaluation vor. Und damit Sie sehen, dass das auch bei uns ankommt und wahrgenommen wird von uns, habe ich diese Tabellenwerke, die daraus entstehen, hier mal zusammengestellt. Das ist sozusagen die Überblicksfolie. Hier sehen Sie die diversen Lehrveranstaltungen der Fakultät. Also erfasst von dieser Lehrevaluation werden alle Pflichtveranstaltungen und auch die größeren Wahlpflichtveranstaltungen. Das geht da oben los mit den Elektrotechnik-Vorlesungen. Halbleiter, Bauelemente, Grundlagen der Elektrotechnik, Informatik für Technikorientierung, also für Elektrotechniker. Und dann hier haben Sie die wohlbekannten Lehrveranstaltungsnamen für die Informatiker. Im Wintersemester eben MPGI 1, 3, 4, TGI 1, 3, TechGI 1, 3 und das Propädeutikum. Die Zahlen, die hier stehen, sind relative Zahlen. Das heißt, eine Null bedeutet im Durchschnitt über alle diese Lehrveranstaltungen. Minus bedeutet schlechter als der Durchschnitt und Plus bedeutet besser als der Durchschnitt. Das sieht jetzt hier so aus, als ob da wahnsinnig schlechte und wahnsinnig gute Vorlesungen existieren. Wenn Sie sich aber die Absolutzahlen angucken, also die tatsächlichen Noten, die Sie vergeben haben, zwischen 1 und 7 oder weiß nicht genau, wo die liegen, dann sind die Unterschiede nicht so groß, wie das hier jetzt den Anschein erweckt. Rot eingerahmt ist hier unsere Vorlesung. Verständlichkeit durchschnittlich, also weder sind Sie überfordert, noch sind Sie unterfordert. Insofern ist das okay. Vorlesung Stil, ein bisschen unterm Durchschnitt, nicht übermäßig signifikant. Medieneinsatz, auch etwa im Durchschnitt, auch keine signifikante Abweichung von der Null. Die Übungsaufgaben, da kommen wir im Detail noch drauf, kriegen hier erstmal eine minus 7. Übungsleitung ist okay. Und bezüglich der aktiven Beteiligung, also in welcher Weise Sie angeregt werden, aktiv in den Übungen mitzumachen, haben Sie uns hier mit 10 bewertet. Skript auch durchschnittlich und die Motivation im Großen und Ganzen auch durchschnittlich, leicht positiv. Insgesamt liegen wir hier mit der Beurteilung der Lehrveranstaltung im Schnitt. Wie gesagt, im Schnitt bedeutet immer bezogen auf alle diese Lehrveranstaltungen. Also ich habe es schon öfter mal erlebt, dass ich bei einer gleichbleibenden Lehrveranstaltung plötzlich rauf oder runter gerutscht bin, bloß deswegen, weil irgendein Kollege neu eingestiegen ist oder eine Vorlesung übernommen hat und die entweder wahnsinnig schlecht gehalten hat, dann ist der ganze Schnitt sozusagen runtergegangen und jeder einzelne andere hat sich verbessert oder ein neuer Kollege hat eine hervorragende Lehrveranstaltung gehalten, dadurch ist der Schnitt hochgerutscht und die Einzelergebnisse haben sich verschlechtert. Also wenn es Änderungen gibt, dann heißt das nicht unbedingt, dass die Vorlesung sich wirklich geändert hat. Schwierigkeit des Stoffes, ja, auch ein bisschen überm Mittel. Zeit für Vor- und Nachbereitung in Stunden 4,3. Das ist für uns eine wichtige Aussage, weil wir ja im Rahmen dieser Bachelor-Master-Studiengänge ihre Workload vernünftig abschätzen müssen. Und diese Lehrveranstaltung ist mit 6 ECTS-Punkten bewertet. Und wenn man jetzt diese Rechnung hier durchführt, dann haben wir ungefähr 15 Wochen Vorlesung. Das muss man multiplizieren mit 4 Stunden Anwesenheit hier in der Vorlesung und 2 Stunden in der Übung, sind 60. Dann haben wir diese von Ihnen angegebene 4,3, die auch wöchentlich für Vor- und Nachbereitung und Bearbeitung der Übungszettel aufgewendet werden. 15 mal 4,3 wäre dann 67,5. So, und da sind wir erst bei 127,5 Zeitstunden. Und wie Sie vielleicht wissen, ist ein ECTS-Punkt gleich 30 Zeitstunden. Also das wäre nur unwesentlich mehr als 4 ECTS-Punkte. Die weiteren ECTS-Punkte, also weswegen diese Vorlesung 6 ist, die sind kalkulatorisch vorgesehen für die Vorbereitung auf die Klausur im Wesentlichen oder auf die Prüfungen, was hier jetzt noch nicht mit drin steckt. Also insgesamt gehen wir davon aus, dass Sie verteilt über das ganze Semester, oder Sie ist vielleicht ein bisschen übertrieben, dass der durchschnittliche Teilnehmer dieser Lehrveranstaltung insgesamt 180 Stunden für diese Lehrveranstaltung aufwendet, inklusive allem. Nicht gerechnet Wegzeiten natürlich, aber Klausur, Vorbereitung, Übung, physische Anwesenheit und so weiter. So, teilgenommen an der Befragung haben 157 Leute, was 71% der offiziellen Teilnehmerzahl bedeutet. Und im Wesentlichen setzen sie sich aus 2/3 Informatikern, 1/3 technischen Informatikern und 10 sonstigen Hörern aus anderen Studiengängen zusammen. Hier sehen Sie übrigens auch mal die absoluten Werte. 3, 3, 2,96. Das ist also der Vergleich zum Wintersemester 2007, 2008. Was sich da verändert hat, hat sich nicht viel verändert. Die Verständlichkeit nicht, der Vorlesungsstil nicht. Der Medieneinsatz hat sich ein bisschen verbessert, angeblich. Allerdings habe ich die gleichen Folien wie letztes Jahr. Also insofern weiß ich nicht genau, wo das herkommt. Die Änderungen in den Übungsaufgaben, die können wir schon nachvollziehen, weil wir auf eine gewisse Kritik im letzten Jahr reagiert haben. Das letzte Jahr war ja das erste Mal, dass wir diese Lehrveranstaltung gemacht haben. Und da hat es gerade auch so am Anfang mit der Einführung von Assembler und C noch mehr geholpert als in diesem Jahr. Und da war auch die Synchronisation mit den Übungszetteln, ich sag mal, suboptimal. Gut, der Rest durchschnittlich, also keine extreme Kritik Ihrerseits, auch kein besonderes Lob Ihrerseits. Hier geht es jetzt mehr ums Detail. Was wir in der ersten Folie gesehen haben, waren sozusagen die zusammengefassten Noten. Hier sehen Sie jetzt die Ergebnisse auf die Befragungen im Einzelnen. Das ist der Komplex Verständlichkeit der Lehrveranstaltung im Großen und Ganzen durchschnittlich. Also, Sie können dem folgen ungefähr oder relativ zu den anderen. Sie sehen das mit den 2,77. Das ist eine Note aus dem Spektrum von 1 bis 7. 7 ist das Beste, 1 ist das Schlechteste. Also insgesamt fallen hier die Noten nicht so übermäßig gut aus, was so zu interpretieren ist, dass sie durchaus gefordert werden, was das Verständnis der Inhalte betrifft. Stoffumfang zu bewältigen, ja, im Großen und Ganzen. Benutzte Abkürzungen oder Zeichen, ob die erläutert werden. Also da bitte ich Sie einfach, wenn das nicht der Fall wäre, nachzufragen. Und Aufbau des Vortrags innerhalb der Lehrveranstaltung klar gegliedert. Nun ja, die Folien sind gegliedert, ich halte mich an die Folien und insofern sehe ich da auch keinen großen Verbesserungsbedarf. Dann kommt der Vorlesungsstil. Da fällt auf, hat der Dozent der Lehrveranstaltung einen lebhaften Vortragsstil? Die Kritik kenne ich schon. Da muss ich einfach sagen, also auch wenn man sich ein bisschen bemüht, man kann nicht aus seiner Haut raus. Nicht jeder hat die entsprechenden Entertainment-Qualitäten. Und ich gehöre offensichtlich nicht, sowieso nicht dazu, die solche Qualitäten hier zu bringen. Aber mit dieser Kritik müssen Sie und muss ich halt leben. Ich bemühe mich weiterhin, ein bisschen lebhafter zu wirken, aber meine Mittel sind, sage ich mal, etwas beschränkt. Ja, der Rest ist eigentlich insignifikant. Beispiele. Gut, Sie glauben mir nicht so ganz, dass ich engagiert und interessiert meine Lehrveranstaltung halte. Das ist nicht der Fall. Ich bin sehr engagiert und sehr interessiert in Lehre. Allerdings leidet manchmal unter diesem Engagement für Lehre, weil ich eben Studiendekan bin und noch andere Funktionen habe, leidet manchmal die konkrete Lehrveranstaltung. In gewisser Weise kann ich die Inhalte hier im Schlaf und da verlasse ich mich manchmal dann auch drauf. Aber es wäre wahrscheinlich, würde es der Vorlesung ein bisschen gut tun, wenn ich mich auf jede einzelne Lehrveranstaltung etwas intensiver vorbereiten würde. Medieneinsatz im leicht positiven Bereich, also das heißt Verwendung von Beamer, ab und zu mal Tafelanschrieb. Ich weiß nicht, wenn Sie da konkret noch irgendwelche Verbesserungswünsche haben, dann sagen Sie mir das bitte. So, dann kommen wir zu den Übungsaufgaben. Da hagelt es Minuszeichen. Das heißt, hier sind wir offensichtlich ein bisschen unter dem Durchschnitt. Erster Punkt, die vorgegebenen Aufgabenstellungen sind verständlich. Das ist wohl nicht immer der Fall. Die Aufgaben lassen sich in der vorgegebenen Zeit lösen, bearbeiten. Da sind Sie der Meinung, das sei weniger der Fall. Allerdings, wie die Zeitangaben deutlich gemacht haben, von 4,3 Stunden, ist das durchaus im Rahmen dessen, was wir kalkuliert haben. Es mag mehr sein, als andere Kollegen verlangen, aber insgesamt gehen wir schon von einer 40-Stunden-Woche aus. Und deswegen sehe ich an der Stelle auch keinen Grund, etwas zu ändern. Die Formulierung der Aufgabenstellung ist genügend ausführlich. Auch das ist wohl nicht immer der Fall. Gut, auch da werden wir uns verbessern. Da würde ich Sie auch bitten um individuelle Rückkopplung, dann auch über die Tutoren. Ich nehme an, im Einzelfall geschieht das auch. Sie sind schon in der Lage, den Mund aufzumachen und zu sagen, wenn Sie irgendwas nicht verstanden haben. Und einiges kommt ja dann auch bei uns an. Also da werden wir auch versuchen, uns zu verbessern. Dann der Punkt, ob die in der Vorlesung und in Übung vermittelten Kenntnisse ausreichend sind, die Übungsaufgaben zu lösen. Also ich könnte mir vorstellen, müssen Sie mir ein bisschen helfen, ob ich da richtig liege, ich könnte mir vorstellen, dass es bei einigen etwas gehapert hat am Anfang, insbesondere mit den Fähigkeiten in Assembler und C-Programmierung. Ist das richtig? Bezieht sich diese Kritik auch auf genau diesen Punkt? Okay, gut. Also auch das werden wir verbessern. Wir werden im nächsten Oktober, wenn die Lehrveranstaltung wieder stattfindet, dann wirklich einen Intensiv-C-Kurs anbieten vor Beginn der Lehrveranstaltung, sodass diejenigen, die C noch nie gesehen haben, in ausreichender Weise sich damit vertraut machen können. Alles andere, was sich nicht darauf bezieht, kann damit zusammenhängen, dass wir halt wirklich von Ihnen auch Transferleistungen verlangen. Das heißt, wir stellen hier irgendwie ein Prinzip, ein Konzept in der Vorlesung vor und Sie müssen es dann halt auf irgendetwas anwenden und das ist dann sozusagen Ansichtssache, inwieweit das vermittelte, in der Vorlesung vermittelte Wissen ausreicht oder nicht, aber da fordern wir auch ein bisschen etwas von Ihnen. Ja? Nein? Das ist sozusagen ein freiwilliges Angebot für diejenigen, die glauben, es nötig zu haben. Also wir können das gar nicht aufbohren. Wir können jetzt keinen ECTS-Punkt dafür hergeben, weil ich habe keine mehr. Ich kann also pro Semester 30 ECTS-Punkte vergeben. Da kann man mal über zwei Semester ein bisschen variieren, ein Semester 28, dann muss aber das nächste Semester wieder 32 Leistungspunkte haben und viel stärker dürfen wir davon nicht abweichen, sonst hauen uns das die Akkreditierer um die Ohren. Das ist halt jetzt im Zeitalter des Bologna-Prozesses nicht anders möglich. Sonst Anmerkungen dazu? Also wir nehmen das wirklich ernst, wir suchen da die Punkte drin, wo wir etwas an der Lehrveranstaltung verbessern können. Also wenn Sie da noch konkret was zu sagen haben, dann bitte ich wirklich darum. Das ist die Übungsleitung, das betrifft jetzt Jörg und die Tutoren, zum Beispiel auch Florian, der hier vorne sitzt. Im Großen und Ganzen okay, also durchschnittlich, sagen wir mal. Es gibt bessere und schlechtere Lehrveranstaltungen, was das betrifft. Das ist der Punkt aktive Beteiligung. Wird die aktive Teilnahme der Studierenden gefördert? Sie wird stark gefördert, also stärker als bei anderen. Werden die Studierenden in den Übungen zum Mitdenken angeregt? Offensichtlich auch stärker als bei anderen. Werden die Studierenden in den Übungen zu Diskussionen angeregt? Auch das ist überdurchschnittlich der Fall. Und auch angeregt, eigene Lösungswege zu Aufgaben und Problemstellungen vorzustellen. Das ist im Prinzip auch unser Übungskonzept gewesen, unser Tutorienkonzept. Und ich freue mich, dass das bei Ihnen angekommen ist. Und dass Sie das auch honorieren. Letzter Punkt, Beurteilung des Skripts. Ja, hier wieder durchschnittliche Werte, weder besser noch schlechter als die meisten anderen. Die Lernmaterialien enthalten alles Wesentliche, da ist eine -2. Was fehlt Ihnen? Richtiger C-Code, das ist nicht durchzuhalten. Also Das habe ich auch schon in anderen Algorithmen und Datenstrukturen Vorlesung gemacht. Also die einfachen Sachen, die kann man auch mit richtigem C-Code eventuell formulieren, aber irgendwann werden die Dinge dann ein bisschen komplexer, dann passt es nicht mehr auf eine Folie drauf und dann macht es auch keinen Sinn mehr. Also es gibt viele Lehrveranstaltungen, die arbeiten sowieso nur mit Pseudocode oder verzichten auf Code gänzlich. Und ich finde die Art und Weise, wie wir das hier machen, dass wir an ein paar Stellen dann halt einfach, um Schreibaufwand zu sparen, die Sache ein bisschen ja, abweichend von der C-Syntax kompakter zu formulieren, finde ich vertretbar. Sie sollten dann jetzt im dritten Semester durchaus in der Lage sein, was wir da so ein bisschen zusammenfassend dargestellt haben oder informell pseudocode-mäßig hingeschrieben haben, in realen C-Code umzusetzen. Die andere Frage ist, inwieweit man Ihnen noch irgendwelche C-Manuals zum Download zur Verfügung stellen könnte, sollte, müsste. Sonst noch Anmerkungen zum Skript außer C-Code? Zusammenfassungen wünschen Sie sich. In welcher Form? Okay, gut, danke. Sonst noch Anregungen? Bitte eine Videopodcast. Das heißt, Sie wollen nicht mehr hierher kommen. Naja, also wenn es wirklich nur darum geht, etwas bereitzustellen, wo dieser Audiomitschnitt mit den Folien synchronisiert ist, würde Ihnen das reichen? Das könnten wir eventuell hinkriegen. Videomitschnitt ist einfach zu aufwendig, also ich kenne Kollegen an anderen Universitäten, die das machen. Da muss man also speziell noch einen eigenen Tutor nur für diesen Zweck engagieren, der das dann alles zusammenfieselt zu so einem Video. Und ich glaube, das bringt auch, also irgendwie mein Gesicht zu sehen, bringt nicht übermäßig viel, denke ich mal. Okay, sonst noch Anregungen? Letzter Punkt, Motivation. Ein kleines bisschen oberhalb des Durchschnitts. Also ich schließe daraus, dass Sie zumindest erkennen, dass das, was wir Ihnen in dieser Lehrveranstaltung beibringen, nicht ganz unnütz ist, dass es Ihrer Meinung nach etwas mit den Studienzielen zu tun hat und dass Sie auch halbwegs motiviert sind, dem Ganzen zu folgen. Also lerne Nützliches, die Inhalte interessieren mich, bin motiviert, mich auch weiterhin mit dem Stoff zu beschäftigen. Interesse nimmt tendenziell zu, durchschnittlich. Okay, das war's. Anregungen. Ich habe natürlich auch Ihre handschriftlichen Bemerkungen zur Kenntnis genommen. Ich habe es jetzt hier nur nicht zitiert aus Zeitgründen, aber im Wesentlichen sind die Kritikpunkte auch hier in der numerischen Bewertung erfasst. Sie finden das übrigens auch im Web, wenn Sie es interessiert, über die Fakultäts-Homepage. Soll ich da nochmal einsteigen? Also der Witz ist, dass Sie ja, wenn Sie hier den Client haben und der arbeitet jetzt etwas und möchte zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas von einem Server, dann macht er seine Send-Operation und das ist in der Regel eine asynchrone und dann geht das hier zur Receive-Operation des Servers, das ist in der Regel eine Synchrone, weil der wird ja da an dieser Stelle blockiert und dann tut der was und dann schickt er sein Ergebnis mit einem asynchronen Send an den hier zurück, der genau an dieser Stelle mit einem synchronen Receive darauf wartet und dann kann er weitermachen. Wenn Sie sich das betrachten hier, dann haben wir hier überhaupt keine Parallelität in dem Ablauf, weil dieses asynchrone Senden und dieses synchrone Empfangen direkt hintereinander sind. Jetzt gibt es Situationen, wo man sozusagen schon vorher weiß, dass man von diesem Server irgendetwas braucht und auch schon alle Parameter für diese Auftragserteilung zur Verfügung hat. Und genauso kann man vielleicht auch schon einiges tun, bevor man das empfängt. Also die Idee ist, dass man diese Sendeoperation nach oben driften lässt und diese Empfangsoperation nach unten driften lässt, sodass man zwischen Client und Server echte Parallelarbeit hat, was wir im Moment hier gar nicht haben. Also der Zeitablauf entspricht praktisch dem hier. Das hängt aber jetzt davon ab, ob es da irgendwelche Abhängigkeiten gibt. Und ich muss mir mal ein Beispiel ausdenken. Nehmen wir mal an, wir haben hier irgendwelche Befehle, a gleich 3 plus b, b gleich 7, C gleich 8 plus A. Und dann haben wir eine Send-Operation an einen Server. Und da wird jetzt geschickt an einen Kanal. Oder lassen wir den Kanal mal weg. Da wird der Wert A geschickt. Und dann kommt die Receive-Operation und da wird ein Wert D D empfangen und dann sind hier weitere Operationen. B gleich 5 plus A. A gleich 3 mal D. Also nehmen wir mal an, wir hätten so eine Folge von Instruktionen und da geht es jetzt zum Server und da kommt es vom Server zurück. Dann ist die Frage, wie weit könnten wir jetzt diese Sendeoperation nach vorne driften lassen, ohne jetzt die Semantik dieses Programms zu verändern unter Berücksichtigung der Datenabhängigkeiten. Und genauso, wie weit können wir die Receive-Operation nach hinten driften lassen, ohne irgendetwas an den Datenabhängigkeiten kaputt zu machen. Konkrete Frage, wie weit kann man die schieben? Bis dahin. Genau, weil das ist die letzte Stelle, wo der aktuelle Wert von A berechnet wird, den wir hier als Eingabeparameter an den Server schicken. Entsprechend, wie weit kann ich die Receive-Operation nach hinten schieben? Bis kurz vor A, genau. Bis dahin, weil hier wird das D gebraucht, der aktuelle Wert des D. Und das hier, diese Operation, ist gänzlich unabhängig von dieser Receive-Operation. Also das ist gemeint, solche Drift-Operationen. Und das ist hier nochmal formal zusammengefasst, dass das hier der Programmabschnitt A ist, über den man die Sendeoperation nach oben schieben kann und B der Abschnitt, über den man die Empfangsoperation nach hinten schieben kann. Und dann gelten halt einige Abhängigkeiten, die wir hier in dem Beispiel berücksichtigt haben. So, jetzt kommt Parallelität bei mehrfachen Aufträgen. Und um das zu etwas plastischer zu machen, bringe ich dann oft das Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie organisieren irgendwie eine große Fete, also die Klausurbestehensfete TechGI 3 und das wollen Sie ganz besonders feiern und dazu ja, organisieren Sie einige Fässer Bier, ein großes Buffet, was Sie von so einem Catering-Service anliefern lassen und sagen wir hier, auch noch irgendeine Rockband ihrer Wahl oder eine Bauchtänzertruppe oder was auch immer sie zur Untermalung ihrer Feierlichkeiten gerne haben. Dann haben wir hier drei Aufträge, die sie absetzen. Der erste ans Bier, der zweite an den Catering Service und das dritte an die Band. Und wenn Sie sich das angucken, was hier geschieht, ist, Sie schicken das ab und warten dann auf das Ergebnis. Das heißt, an dieser Stelle wird das Bier geliefert. Dann beauftragen Sie den Catering Service. Das heißt, hier wird das Buffet geliefert. Und hier beauftragen Sie die Band und die kommt an dieser Stelle an. Aber bis die Band da ist, ist wahrscheinlich schon längst das Bier schal und das Essen vergammelt, weil sie das alles eben so hintereinander gemacht haben und sie kriegen ja auch so eine Band nicht gerade innerhalb von 10 Minuten oder einer halben Stunde. Das heißt, das sind ja Zeiten dazwischen, die eher im Bereich von Wochen liegen. Also so würden sie wahrscheinlich nicht ihr Fest organisieren, wie das hier vorgesehen ist. Sondern, was würden sie machen? Bitte? Alles auf einmal abgeben. Das heißt, wieder die Unabhängigkeit dieser einzelnen Sende- und Empfangsoperation nutzen, die Sendeoperation alle nach oben ziehen und die Receive-Operation alle nach unten ziehen. Und das ist genau das, was wir hier dann haben. Erstmal wird alles bestellt und dann haben wir hier die diversen Services, die praktisch parallel dazu laufen. Und hier wird dann alles auf einen Schlag geliefert und dann kann das Fest hier anfangen. Und weil das eben so ist, dass sich hier praktisch der Kontrollfluss verzweigt auf diese diversen Beauftragungen in den Servern, spricht man eben auch von einer Fork-Join-Struktur. Besonders spannend oder interessant oder für Performance-Zwecke relevant sind solche Auftragsvorgänge, die zyklisch stattfinden. Und das haben wir gerade in Betriebssystemen oft. Man nennt das häufig auch Erzeuger-Verbraucher-Strukturen, Producer-Consumer-Problems. Wenn nämlich beispielsweise ein Anwendungsprogramm mit einem Treiber zusammenarbeitet, wo irgendwelche Datenpakete dann mit Zwischenpufferung auf die Platte, auf eine Kommunikationsschnittstelle oder sonst wo geschaufelt werden müssen. Dann durchläuft man hier so eine Schleife, das heißt, der Client benutzt diesen Service n-mal, Paket nach Paket, Block nach Block muss da übertragen werden und dann haben wir genau diese Struktur hier vorliegen. Wenn wir die Schleife hier ausrollen, dass der Client hier n-mal zum Beispiel etwas übertragen will, wofür der Server verantwortlich ist, dann sieht das so aus. Hier schickt er sein erstes Paket und kriegt dann die Quittung zurück. Dann schickt er das zweite Paket, kriegt die Quittung zurück und so weiter und so fort. Jetzt kann man auch hier ausnutzen, dass das Senden des zweiten Pakets eigentlich unabhängig ist vom Senden des ersten Pakets. Es sind irgendwelche wohldefinierten Pakete und im Prinzip muss man nicht darauf warten, dass die Quittung über das erste Paket zurückkommt, bevor man das zweite Paket abschickt. Also da gibt es keine Datenabhängigkeiten dazwischen. Deswegen können wir hier genauso vorgehen und versuchen, die Sendeoperation nach oben zu ziehen, beziehungsweise die Receive-Operation nach unten zu ziehen und zusammenzufassen, zumindest in einem bestimmten Ausmaß. Und das haben wir hier gemacht. Wir haben einfach mal so bis zu P Sendeoperationen da oben gesammelt und entsprechend bleiben da unten Receive-Operationen übrig. In der Mitte haben wir dann immer noch solche Pärchen von Send und Receive, nur dass das Send mit dem Receive nicht viel zu tun hat. Hier wird nämlich das Pete-Paket geschickt, während hier die Quittung des ersten Pakets entgegengenommen wird. Trotzdem, die Struktur ist einfach so, dass wir hier immer solche SR-Päckchen haben, sodass wir die SR-Päckchen wieder zusammenfassen können zu einer Schleife, die jetzt aber nicht mehr von 1 bis N, sondern nur noch von P bis N läuft. Was wir dadurch erzielen, ist, dass wir zunächst mal P-Aufträge auf Vorrat an diesen Server schicken, der dann schon mal eine volle Warteschlange hat von Aufträgen, die er erstmal abarbeiten kann, auch wenn hier vielleicht Stockungen eintreten und wir nicht sofort bereit sind, das nächste Paket zu schicken. Sie hatten eine Frage? Die Reihenfolge der Sendeoperation? Nee, das wäre, ich meine, die Pakete. Also in dem Fall gehen diese ganzen Aufträge ja an denselben Server und Sie müssen sich vorstellen, dass da irgendwie ein langer Datenstrom in einzelne Pakete zerhackt wird und diese Pakete dann einzeln darüber geschickt werden. Insofern macht es da keinen Sinn, irgendwie noch ein spezielles Scheduling sich auszudenken, sondern erstes, zweites, drittes, viertes Paket wird in dieser Reihenfolge übertragen. Zum Schluss müssen wir natürlich die ganzen Quittungen hier noch einsammeln und dann sind wir hier fertig. Das ist ein allgemeines Prinzip, dieses Pufferungsprinzip, was insbesondere auch in Rechnernetzen angewendet wird, aber auch hier in solchen lokalen Betriebssystemstrukturen Sinn macht. Wenn Sie sich mal vorstellen, dass Sie eine TCP-Verbindung von hier nach Kalifornien aufbauen. Wenn Sie sich vorstellen, Sie wollen jetzt einen größeren Datenstrom übertragen, der in einzelne Pakete zerhackt wird. Und dann schicken Sie Ihr erstes Paket, schicken es nach Kalifornien, warten, bis die Quittung zurückgekommen ist, dann schicken Sie das zweite Paket, schicken es nach Kalifornien, warten, bis die Quittung aus Kalifornien zurück ist. Sie haben solche Latenzzeiten auf dieser Strecke nach Kalifornien in der Größenordnung, es können schon Sekunden sein, es sind gar nicht mehr Millisekunden, dass Sie die Übertragungsbandbreite, die Ihnen eigentlich zur Verfügung stehen, überhaupt nicht ausnutzen können und auf einem Bruchteil, also um Größenordnungen, schlechtere Übertragungsraten kriegen, als Sie kriegen könnten, einfach aufgrund dieser langen Latenzen. Deswegen macht man es auch so, bei TCP beispielsweise, dass man eben sehr viele Pakete erstmal losschickt, um die ganze Strecke sozusagen schon mal nach Kalifornien schon mal mit Paketen zu füllen und irgendwann später erst, vielleicht erst nach dem 50. Paket, was man, oder 100., was man da schon mal rausgeschickt hat, erst darauf wartet, sind die Pakete auch wirklich angekommen, kriege ich die Quittungen dazu. Das nennt man bei TCP das Sliding Window Protokoll und ohne dieses Sliding Window Protokoll, ohne diese Vorausbeauftragung, würden Sie überhaupt keine vernünftige Leistung hinkriegen. Und genauso machen wir das auch hier. Wir pumpen erstmal den Server voll und ermöglichen dann auch, dass, wenn es irgendwelche zeitlichen Verzögerungen gibt, dass der Server nicht irgendwie leer steht und Däumchen drehen muss. Das ist ja ähnlich wie auch in der Produktionstechnik. Hier wird beispielsweise was produziert und hier wird was angeliefert. Sie wollen immer sicherstellen, dass die Produktion nicht stehen bleiben muss, weil die Zulieferer nicht schnell genug sind. Also, wenn das mit der Just-in-Time-Anlieferung der Rohstoffe nicht klappt, dann ist der Produktionsbetrieb hier, der Server, gezwungen, relativ große Lager zu halten, um sicherzustellen, dass die Produktion hier permanent weitergehen kann. Und genau das ist auch der Sinn hier. Wenn es hier zeitliche Schwankungen gibt, ist es gut, wenn der Server schon mal ein bisschen Arbeit auf Vorrat hat, sodass er permanent arbeiten kann und wir ein Maximum an Leistung aus diesem System herausholen können. Wie groß wir dieses P machen müssen, wie viel hier auf Vorrat schon mal rübergeschoben wird, hängt davon ab, wie groß die zeitlichen Unsicherheiten sind oder auch die Varianzen in den zeitlichen Abläufen hier, wie lange es dauert, so einen einzelnen Auftrag zu verarbeiten, wie lange es dauert, das nächste Paket zu schicken und ob das immer die gleiche Zeit dauert oder ob da mal um Größenordnungen unterschiedliche Bedienzeiten auftreten. Ein spezielles Beispiel ist diese Wechselpuffertechnik. Ich glaube, das hatte Jörg noch nicht mit Ihnen besprochen, oder? Gleiche Situation. Sie haben einen Client und einen Server und der Client versorgt den Server mit irgendwelchen Paketen, die der beispielsweise weiterverarbeiten muss oder übertragen muss. Und wenn Sie jetzt nur einen Puffer zur Verfügung hätten, wo der Client jetzt den Puffer füllt und dann anschließend der Server das Paket aus dem Puffer rausnimmt, also den Puffer leert, dann könnte immer nur einer von den beiden Prozessen aktiv sein. Der eine würde das füllen und der andere würde das, und wenn das voll ist, würde sozusagen die Regie an den anderen abgegeben werden, der dürfte dann den Puffer leeren. Einer von beiden müsste aber immer Däumchen drehen. Auch dazu wieder ein Beispiel. Nehmen Sie mal an, Sie hätten ein kleines Häuschen und einen Garten und in dem Garten wachsen viele Blumen und Büsche und Bäume und die müssen gewässert werden. Jetzt haben Sie eine Gießkanne zur Verfügung, aber draußen am Haus gibt es keinen Wasseranschluss. Das heißt, es muss immer durchs Küchenfenster die Gießkanne rausgereicht werden. Draußen steht einer, der gießt und die Gießkanne in Empfang nimmt vorher. Und drinnen steht einer in der Küche, der die leere Gießkanne immer wieder voll macht. Das ist sozusagen das Beispiel hier, was wir hier haben. Wenn Sie nur eine Gießkanne haben, dann dreht einer von den beiden immer Däumchen. Entweder der, der gießt oder der, der füllt. Sie, die Sie diese Vorlesung gehört haben, erinnern sich daran, was der Heiß Ihnen erzählt hat und sagen, nein, dann müssen wir eine zweite Gießkanne in Betrieb nehmen. Wenn nämlich der eine draußen die erste Gießkanne leert, kann der andere drinnen die zweite Gießkanne schon füllen. Und dann muss nur Gießkannenaustausch gemacht werden, voll gegen leer. Und schon arbeiten beide parallel zueinander und wir kriegen eine deutliche Leistungssteigerung. Unter Umständen brauchen wir sogar mehr als zwei Gießkannen, wenn wir wenn wir Engpässe vermeiden wollen. Wenn Sie sich nämlich vorstellen, dass vielleicht manchmal, also abhängig davon, ob es länger dauert, die Gießkanne zu füllen, als die Gießkanne zu leeren, könnte es Situationen geben, wenn Sie zum Beispiel einen Baum gießen, dann kippen Sie die Gießkanne einfach aus. Das geht dann sehr schnell. Dann kommt der vielleicht drinnen mit dem Nachfüllen nicht nach. Und wenn Sie draußen zarte Blümchen gießen, dann dauert es vielleicht relativ lange, bis die Gießkanne leer ist. Dann hat der drinnen nichts zu tun, auch wenn Sie zwei Gießkannen benutzen. In solchen Situationen, wenn es also große zeitliche Unterschiede gibt zwischen Erzeugen und Verbrauchen, kann es Sinn machen, 5, 6, 7, 8 Gießkannen bzw. Puffer zu benutzen, um keine Engpässe zu erzeugen. Also in dem konkreten Fall würde jetzt zyklisch wechselnd, der Client den Puffer 1 füllen, während gleichzeitig der Server den Puffer 2 leeren kann. In der nächsten Phase würde dann, nachdem der Puffer 2 geleert ist, der Client den Puffer 2 füllen, während der Server den in der letzten Phase gefüllten Puffer 1 wieder leeren kann. Und die würden auf diese Art und Weise immer sich austauschen. Und das nennt man in Betriebssystemen Wechselpuffertechnik. Gibt es dazu noch Fragen? Genug der Lästerei. So, letztes Thema, Parallelität innerhalb des Servers. Im letzten Abschnitt haben wir uns damit befasst, wenn wir so einen Client und so einen Server haben, wie müssen wir die Zusammenarbeit zwischen den beiden gestalten, dass möglichst viel parallel zwischen diesen beiden ablaufen kann. Und jetzt geht es darum, dass wir einen Server haben, mit dessen Leistung wir nicht zufrieden sind, dessen Leistung wir steigern wollen. Wobei es uns in der Regel nicht möglich ist, die Bearbeitungszeit zu erhöhen. Das ist ähnlich, die Bearbeitungszeit zu verkürzen, weil Dinge dauern einfach eine gewisse Zeit. Also wenn Sie jetzt keinen Server betrachten würden, sondern eine Bäckerei und da werden Brote gebacken und die haben einen Backofen dazu und wenn die jetzt irgendwie mehr Leistung machen wollen, also mehr Brote backen wollen, dann können sie jetzt auch nicht einfach den Backofen von 200 Grad auf 500 Grad hochdrehen, in der Hoffnung, dass das Brot dann in der Hälfte der Zeit fertig ist, weil dann würden sie nur Kohle rausholen wahrscheinlich. Also was würde der Bäcker machen? Ablauf optimieren wird wohl nicht ausreichen. Er wird sich wahrscheinlich einen zweiten oder einen dritten Backofen zulegen. Und so ähnlich sehen die Lösungen hier auch aus. Wir können oft nicht die Bearbeitungszeit beschleunigen, aber wir können dafür sorgen, dass mehrere Vorgänge gleichzeitig bearbeitet werden. Jeder einzelne dauert dann noch genauso lang, aber insgesamt kriegen wir einen höheren Durchsatz. Also mehr Brote. Und dazu wollen wir hier drei Mechanismen vorstellen. Das eine ist die Reproduktion, das zweite ist das Fließband und das dritte ist das Multiplexing. Reproduktion oder Cloning ist relativ simpel. Ich habe einen Serverprozess, der irgendeine Dienstleistung erbringt und wenn mir der eine Serverprozess nicht ausreicht, dann stelle ich eben mehrere Serverprozesse zur Verfügung. Und hier hilft jetzt auch das Kanalkonzept, wenn nämlich wir einen Kanal haben, der jetzt nicht einem Prozess fest zugeordnet ist, dann braucht es den Client gar nicht interessieren, ob hinter diesem Kanal jetzt ein Server oder 20 Server arbeiten. Der Client schickt seinen Auftrag an diese ihm bekannte Schnittstelle, die aus dem Kanal besteht, und hier tummeln sich eine beliebige Anzahl von identischen Servern, die, sobald sie mit dem letzten Auftrag fertig sind, sich aus diesem Kanal einen neuen Auftrag rausholen. Und das ist auch die Art und Weise, wie üblicherweise wie Webserver funktionieren, dass eben hier mehrere Threads gleichzeitig aktiv sind und einen HTTP-Request nach dem anderen hier rausholen. Das ist auch einfach zu realisieren. Es kann natürlich Überholvorgänge geben, wenn also ein Client mehrfach hintereinander hier was abschickt, dann kann es schon sein, dass er das Ergebnis, je nachdem wie die sich verhalten, eines nachfolgenden Auftrags vorher schon kriegt. Also Überholvorgänge sind nicht ausgeschlossen und wenn ich P Clones hier dieses Prozesses habe, dann können auch bis zu P-Aufträge gleichzeitig in Bearbeitung sein. Das ist eine typische Vorgehensweise, dass man einen Prozess sozusagen mehrfach laufen hat in einem System. Man kann da auch ein bisschen einsparen, weil wenn so das Programm ist ja bei allen Prozessen dasselbe. Insofern muss das auch nur einmal im Hauptspeicher vorhanden sein. Da jedoch jeder Prozess einen anderen Auftrag bearbeitet und sich auch in unterschiedlichen Zuständen da befindet, braucht jeder Prozess natürlich seinen eigenen Datenbereich, sodass die Organisation von so einem geklonten Prozess so aussieht, dass der Code, der von allen diesen Prozessen ausgeführt wird, nur einmal existiert, aber jeder natürlich seinen individuellen Datenbereich hat. Programme sind üblicherweise so geschaffen, dass sie statusfrei oder invariant sind. Wenn Sie allerdings ein Programm hätten, was selbst auf seinen Codebereich zugreift und den Codebereich modifiziert, Gott bewahre, aber das gibt es, dann würde das natürlich nicht funktionieren. Also es funktioniert nur, wenn dieser gemeinsame Codebereich wirklich nur read-only ist und nicht angefasst wird von den Prozessen. Die zweite Möglichkeit, Server leistungsstärker zu machen, ist, dass man die interne Struktur des Serverprozesses modifiziert. Hier ist es am besten, wenn Sie sich vorstellen, der Service wäre eine Autowaschanlage. Die Autowaschanlage besteht ja auch aus mehreren Stationen. Da fährt man durch und dann wird man erstmal irgendwie vorgewaschen und dann wird man eingeschäumt und gebürstet und dann wird man hinterher klar gewaschen und dann eventuell noch gewachst und zum Schluss trocken geföhnt. Und Sie würden eine schlechte Effizienz der Autowaschanlage kriegen, wenn das nächste Auto erst dann einfahren dürfte, wenn das vorangegangene Auto die Waschanlage bereits verlassen hat. Daher geht man auch dazu über, dass ja eine ganze Pipeline von Autos durch diese Waschanlage durchgeschoben wird und zu jedem Zeitpunkt ein Auto an genau einer dieser Unterstationen sich befindet. Genauso sind ja auch moderne Prozessoren organisiert, dass sie eine ganze Pipeline von Befehlen gleichzeitig bearbeiten können, jede in einem unterschiedlichen Teilvorgang einer Befehlsbearbeitung. Also die Idee ist, wenn wir so einen Server haben, und das sei jetzt das Serverprogramm, beginnend hier mit einer Receive-Operation, wo der Auftrag entgegengenommen wird, endend mit dieser Sende-Operation und hier der zyklische Rücksprung, dann würden wir diesen Servercode einfach aufschneiden in mehrere Teile, funktional irgendwie sinnvoll zusammengefasst, und würden aus diesem einen Prozess dann drei Prozesse machen. Ja, Frage? Hat sich erledigt, okay. Machen aus diesem einen Prozess drei Prozesse, das heißt, der erste kehrt hier sofort wieder zurück, den haben wir hier. Der Teilauftrag, den er bis dahin bearbeitet hat, Zustand der gleiche wie hier, wird dann über einen internen Kanal an den zweiten Teilprozess weitergegeben und der gibt das wieder an den dritten weiter. Die Ablaufstruktur ist das gleiche. Jeder Auftrag durchläuft diese Programmphasen A, B und C, nur mit dem Unterschied, dass jetzt A, B und C gleichzeitig aktiv sein können, was in diesem Fall nicht möglich ist. Da haben wir natürlich einen gewissen Aufwand, weil dann brauchen wir intern noch Kanäle zwischen diesen Prozessen. Da muss dann auch etwas kopiert werden, aber insgesamt kann das in Einzelfällen schon wieder eine deutliche Verbesserung bringen. Also hier kommen die Aufträge rein. Wenn wir hier so eine zweiphasige Pipeline hätten, hier kommen die Aufträge rein. Einer ist immer in Bearbeitung. Und dann haben wir so einen Kanal dazwischen, wo natürlich auch mehrere Aufträge sich stauen können, wenn die hintere Phase nicht so richtig nachkommt. Und der letzte schickt dann eben das Ergebnis an den Auftraggeber zurück. Hier ist nochmal so ein Beispiel mit unterschiedlichen Phasen. Diese Kringel hier sollen jetzt die Aufträge sein. Auftrag 1, Auftrag 2, Auftrag 3, Auftrag 4. Und hier ist auch vorgesehen, dass jetzt die einzelnen Aufträge unterschiedlich lang in den einzelnen Phasen Zeit benötigen. Also da kommt zuerst der Auftrag 1 rein, durchläuft die Phase 1, wird dann weitergegeben an den Phasenprozess 2 und hier weitergegeben an den Phasenprozess 3 und hier verlässt er den Server wieder. Und hier kann dann der Phase 1 Prozess sofort den nächsten Auftrag, den Zweier, aufgreifen und ihn dann hier weiterschicken. Hier kann es dann mal zu kleinen Staus geben, aber im Großen und Ganzen sehen Sie, dass hier alle drei Phasenprozesse gleichzeitig aktiv sind, nur jeweils an unterschiedlichen Aufträgen arbeitet. Während der bereits am Auftrag 1 noch arbeitet, arbeitet der an Auftrag 2 und der schon an Auftrag 3. Und die durchlaufen also diese einzelnen Phasen hier in diesem Raumzeitdiagramm in dieser Weise. Eigenschaften dieses Pipelinings: Ich habe beliebig viele Aufträge im Fließband, weil ich ja diese Zwischenkanäle habe, wo die sich stauen können, also hier diese Zwischenlager. Überholvorgänge sind hier nicht möglich, zumindest dann nicht, wenn diese internen Zwischenkanäle hier FIFO-Strategie fahren, also die Aufträge so aufgreifen, wie sie da reingelegt wurden. Wir haben einen etwas höheren Transportaufwand durch die inneren Kanäle im Vergleich zum Cloning und deswegen ist es insgesamt auch etwas schwieriger zu realisieren, diesen Prozess in einzelne zyklische Teilprozesse zu zerhacken. Drittes Beispiel ist der Multiplex-Betrieb, der dann sinnvoll ist, wenn wir einen komplexen Service haben, der wiederum Unteraufträge abschickt an andere. Und das ist hier der Fall. Hier kommt ein Auftrag von einem Client rein. Um diesen Auftrag zu bearbeiten, muss dieser Server weitere Unteraufträge absetzen. Das sehen Sie hier. Da geht es irgendwo anders hin und darauf wird gewartet. Dann wird weitergearbeitet an diesem Auftrag, dann braucht man einen weiteren Unterauftrag, dessen Ergebnis hier zurückkommt und hier noch ein dritter Auftrag, Unterauftrag, der abgesetzt werden muss und erst hier ist der ganze Auftrag fertig und es geht zurück. Der Prozess wird zu jedem Zeitpunkt irgendwo hängen. Er hängt zum Beispiel hier und wartet darauf, dass das Ergebnis des Unterauftrags zurückkommt, während gleichzeitig da oben schon neue Aufträge reingekommen sind, die er eigentlich bearbeiten könnte, aber nicht darf, weil er da unten auf dieses Zwischenergebnis wartet. Und diese ganzen Receive-Operationen sind ja typischerweise synchrone Receive-Operationen, das heißt, der Prozess ist echt blockiert. Und das ist eine ungeschickte Situation. Da gibt es einen Ablauf, wo der Prozess an mehreren Stellen warten muss und er wartet an genau einer Stelle, ist blockiert, könnte aber bereits hier oben den nächsten Auftrag aufgreifen und schon mit der Bearbeitung anfangen. Wie löst man das? Ja? Nee, Sie? Ja? Schielig? Man könnte das mit einem Fließband machen, bräuchte dann aber noch irgendeinen Verteilmechanismus. Und hier schlagen wir jetzt eine einfachere Lösung vor, nämlich die Lösung, dass wir alle diese Warte- oder diese Empfangsoperationen zu einer Super-Empfangsoperation zusammenfassen. Und das sieht dann so aus. Sie haben da oben die Super-Empfangsoperation, an der Sie sowohl Aufträge vom Client als auch Zwischenergebnisse von Unteraufträgen entgegennehmen. Das heißt, sobald der Prozess hier irgendetwas getan hat und was abgeschickt hat, geht er sofort wieder, weil die jetzt alle zusammengefasst sind, geht er sofort wieder zu dieser Receive-Operation und ist sofort wieder aktiv, bereit, neue Aufgaben zu übernehmen. Er guckt sich dann an, wenn hier was reingekommen ist, was ist es? Ist es ein neuer Auftrag von einem Client? Ist es ein Teilergebnis und wenn ja, welches? Und abhängig von dieser Analyse geht er dann in den dazugehörigen Zweig. Und diese vier Zweige, die Sie hier sehen, das sind genau diese vier Phasen. Das heißt, wenn es ein Auftrag vom Client war, dann ist es diese Phase. Nehmen wir mal an, es wäre dieser Zweig. Dieser zweite Zweig wäre in diesem Beispiel dann dieses Stück. Dieser dritte Zweig könnte dann dieses Stück sein. Und dieser letzte Zweig hier, der dann auch dazu führt, dass das Ergebnis an den Client zurückgeschickt wird, wäre dieser Zweig hier gewesen. Einfach umstrukturiert und alle Receive-Operationen an einer Stelle zusammengefasst. Ist das ungefähr verständlich? Ja? Wenn wir was? Von woher? Ja, wir könnten ziemlich zeitgleich eins von da und zwei von da kriegen. Ja, die stehen dann da in der Eingangswarteschlange von diesem Kanal. Die stehen da hintereinander und werden dann einer nach dem anderen aufgegriffen. Eigenschaften, wir haben nur einen Prozess im Gegensatz zu den bisherigen Lösungen. Wir haben auch beliebig viele Aufträge in Bearbeitung und auch hier ist es etwas schwieriger zu realisieren, diesen Multiplexbetrieb, weil Sie halt den kompletten Service umstrukturieren müssen. Vielleicht als Anmerkung, Sie haben ja alle verstanden, warum wir bei Betriebssystemen Multitasking einführen, mehr Programmbetrieb, weil wir einfach wollen, dass der Prozessor immer was zu tun hat. Und wenn wir nur ein Programm in Ausführung hätten und das würde dann gerade Input-Output-Operation machen, dann müsste der Prozessor ewig lang Däumchen drehen, bis diese Input-Output-Operation beendet ist, beispielsweise Eingabe von der Tastatur. Deswegen haben wir gesagt, mehrere Programme gleichzeitig ablaufbereit im Hauptspeicher halten, sodass wir jederzeit umschalten können zwischen den Programmen und das Programm ausführen können, was im Moment auch ablaufbereit ist und nicht blockiert. Und das ist genau die Idee, die hier auch zugrunde liegt. Nur, dass jetzt unser Prozessor dieser Server ist und dass die Programme, die der Prozessor ausführt, diese Requests sind, die der Server durchzuführen hat, abzuarbeiten hat. Der Server bearbeitet immer den Request gerade weiter, an dem es gerade was zu tun gibt, weil nämlich irgendwelche Teilaufträge davon fertiggestellt wurden. Also der Server macht hier mit den Requests genau das Gleiche, was der Prozessor mit den Prozessen im Betriebssystem macht. Die gleiche Idee. Das Ganze kann man natürlich auch mischen, diese ganzen Parallelitätsformen, sowohl die Parallelität zwischen Client und Server, als auch die unterschiedlichen Parallelitätsformen innerhalb des Servers können beliebig miteinander kombiniert und gemischt werden. Dies als Beispiel, was haben wir hier im Einsatz? Wir haben hier Reproduktion, wir haben hier erstens mal eine Pipeline, die haben wir mehrfach vorhanden, also reproduziert. Und außerdem haben wir hier noch die S- und R-Operation auseinandergezogen. Wir haben also auch noch Parallelität zwischen Client und Server. Aber nochmal ein anderes Beispiel bringen zum Abschluss. Nehmen wir mal an, Sie haben ein Server, der besteht aus drei Teilen. Hier brauchen Sie zwei Zeiteinheiten, dafür brauchen Sie sechs Zeiteinheiten und dafür brauchen Sie auch wieder zwei Zeiteinheiten. Wie könnte man, was für einen Durchsatz kriegen wir hier raus? Ich meine jetzt, wenn wir einen Server haben und noch nichts parallelisiert haben. Zwei, zehn Zeiteinheiten braucht jeder Auftrag. Das heißt, der Durchsatz ist 1 durch die Bearbeitungszeit. Sie kriegen also einen Durchsatz von einem Zehntel, ein Zehntel Aufträge pro Zeiteinheit. Durchsatz oder auch Throughput gleich ein Zehntel. So, was passiert jetzt, wenn wir daraus eine Pipeline machen? Ja, wir haben jetzt einen Prozess zyklisch, den zweiten Prozess zyklisch und den dritten Prozess zyklisch. Wiederum gilt oder immer noch gilt, das dauert 2 Zeiteinheiten, das dauert 6 Zeiteinheiten und das dauert 2 Zeiteinheiten. Hier kommen die Aufträge rein und da unten gehen die Aufträge raus und hier werden sie jeweils weitergegeben. Was hätten wir jetzt für einen Durchsatz? Bitte? 3 Zehntel, wie kommen Sie da drauf? Sie meinen, es würde sich einfach verdreifachen, weil wir jetzt 3 haben. Nee, so einfach geht es nicht. Weil Sie schon da berücksichtigen müssen, wie lange die einzelnen Phasen dauern. Hier kam bereits die richtige Antwort, 1/6. Weil das ist der langsamste, diese mittlere Phase ist sozusagen der Engpass in dem Ganzen. Hier brauchen wir 6 Zeiteinheiten und diese langsamste Phase bestimmt damit auch den Durchsatz des Ganzen, der ganzen Pipeline. Hier kommen die Prozesse, weil das 6 Zeiteinheiten dauert, in einer Rate von 1/6 pro Zeiteinheit raus. Ja? Deswegen gilt hier TP gleich 1/6, was aber schon mal deutlich besser ist als 1/10. So, was könnte man jetzt noch weiter verbessern? Genau, die mittlere Schiene dreifach machen. Das heißt, den mittleren Phasenprozess klonen. Dann haben wir hier 2 Zeiteinheiten. Dann haben wir hier 3 Prozesse. Mit jeweils 6 Zeiteinheiten. Und zum Schluss wieder einen mit 2 Zeiteinheiten. Die brauchen immer noch 6, aber da wir jetzt 3 gleichzeitig haben, sind die in der Lage, parallel zu arbeiten und deswegen pro 6 Zeiteinheiten 3 Aufträge hier durchzubringen, was darauf hinausläuft, dass wir jetzt in dieser mittleren Schiene nicht mehr einen Durchsatz von 1/6, sondern einen Durchsatz von 3 × 1/6 oder auch 1/2 haben. Also dann gilt in dieser Struktur TP, hier haben wir einen Durchsatz von 1/2, da haben wir jetzt auch einen Durchsatz von 1/2 und da haben wir auch einen Durchsatz von 1/2, sodass wir dann insgesamt einen Durchsatz von 1/2 kriegen. Okay. Literatur dazu. Ja, aktuell, also wir haben da auch gerade eine, einen Doktoranden dran sitzen, der an solchen Parallelitätsstrukturen arbeitet und ja, eine zugrunde liegende Literaturstelle ist diese SEDA-Architektur, wo man auch eben festgestellt hat, dass so ein einfaches Cloning bei Web-Services nur begrenzt hilfreich ist, weil man da festgestellt hat, dass wenn das hier die Anzahl der parallelen Threads ist, also die Zahl der Clones, die man bereitstellt, und dass der Durchsatz des Systems ist, dass man dann in der Tat, je mehr Clones man bereitstellt, eine Steigerung des Durchsatzes erhält, im Sinne von, wie viele HTTP-Requests pro Sekunde kann ich durchführen. Dann gibt es aber irgendwann ein Maximum und dann geht es wieder in den Keller. So wie wir das auch beim Thrashing erlebt haben, also irgendwelche Überlasteffekte, die in diesem Fall daher rühren, dass diese n-parallelen Threads, identischen Threads, sich gegenseitig auf den Füßen rumlaufen, Sperrkonflikte produzieren, die überproportional wachsen und letztlich dazu führen, dass der Durchsatz wieder runtergeht, sodass man sich deswegen andere Dinge ausdenken muss, Kombinationen von diesen Mechanismen, und genau dazu läuft bei uns zurzeit eine Doktorarbeit, um das rauszukriegen. Hier nochmal ein Beispiel, wie Cloning, Multiplexbetrieb und Pipelining zu verstehen sind, wenn wir jetzt keinen Prozessor haben, sondern einen Friseurladen. Also Cloning, also wir haben ursprünglich einen Friseur, der hat aber mehr Kunden, als er alleine bearbeiten kann. Also die Frage ist, wie kann man eine Durchsatzsteigerung machen? Und Clonen würde halt heißen, wir stellen mehrere Friseure ein und jeder Friseur kann dann so eine Kundin parallel bearbeiten. Pipelining wäre, dass wir die Arbeit des Friseurs in unterschiedliche Phasen zerlegen. Also ich bin kein Experte, aber üblicherweise wird gewaschen, geschnitten, bei Damen dann auch noch irgendwie eingelegt und unter die Trockenhaube geschickt. Also es gibt schon wohl definierte Abschnitte in diesem Prozess, sodass wir hier Spezialisten einstellen. Der wäscht nur, der schneidet nur, der kämmt nur aus und die Kunden oder Kundinnen werden sozusagen in der Pipeline da durchgeschoben. Das wäre Pipelining. Multiplexing wäre, dass der Friseur alleine bleibt, aber unterschiedliche Plätze hier hat, das heißt mehrere Kunden oder Kundinnen gleichzeitig in Bearbeitung, weil nämlich, ja, die kriegt dann irgendwie so eine Spülung da rein und die muss erst mal 10 Minuten einwirken und eine andere ist unter der Trockenhaube, bevor sie ausgekämmt wird. Das dauert auch 20 Minuten und während dieser Zeit kann eben unser Figaro hier von Kunde zu Kunde oder Kundin zu Kundin hüpfen und immer dort was machen, wo es gerade was zu tun gibt. Okay? Ja, das war es eigentlich. Damit sind wir am Ende dieser Lehrveranstaltung. Bleibt mir nur übrig, mich für Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit zu bedanken, auch im Namen der kompletten Crew. Sie haben ja noch Übungen diese Woche. Und ja, für die Klausur am 23. ist sie, glaube ich, drücke ich Ihnen die Daumen. Wir werden versuchen, es Ihnen nicht zu schwer zu machen, aber Einzelheiten weiß ich selber noch nicht. Machen Sie es gut, danke.